Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Diesmal sprechen wir über El Camino, den Breaking Bad Film. Auch diesmal gilt wie immer, abonniert uns auf den üblichen Portalen wie Spotify, iTunes, Deezer und so weiter. Kommentiert, ihr könnt gerne auch mal Vorschläge machen, über welche aktuellen oder älteren Filme wir gerne mal sprechen sollen. Dafür sind wir natürlich offen. Schreibt uns ansonsten eure Meinung. So, Arne, heute sprechen wir über Breaking Bad, El Camino. Bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, ist ja irgendwie nochmal eine schlechte Nachricht auf uns reingetrudelt. Robert Forster ist gestorben. Der Schauspieler, der in Breaking Bad eine kleine, aber wichtige Rolle gespielt hat. Bekannt wurde damals durch das Schwarze Loch und dann von Tarantino wieder entdeckt, wo es jetzt bei Twin Peaks auftrat von David Lynch. War schon eine prägende Figur, oder?
Ja, seit den 70er Jahren, wo er B-Movies vor allem gespielt hat oder in größeren Filmen kleine Rollen, ein charismatischer Sidekick, Deputy-Darsteller, übrigens spielt er auch in Tarantinos Jackie Brown, den wie sagt man?
Ja, Kautionsmakler.
Ja, Kautionsmakler.
Aber dann denkt man immer an Immobilien. Ne? Man denkt ja nie daran, dass jemand erst den Leute aus dem Knast irgendwie rausholt.
Aber es ist natürlich für die Handlung sehr entscheidend, dass er dieser Kautionsmakler, Kautionssteller ist, der auch immer zum Gefängnis fährt und diejenigen, denen er Kaution, für den er die Kaution stellt, aus dem Gefängnis holt und ihn auch erstmal irgendwo hinfährt. Entweder nach Hause oder in sein kleines, schäbiges Büro, in dem er meistens allein sitzt mit einer Sekretärin. Also eine sehr romantische Rolle und noch romantischer natürlich mit Pam Grier als Jackie Brown. Zwischen den beiden gibt es eine Liaison oder sie scheint sich anzubahnen, ist eine große Sympathie, zweier Alternder, jedenfalls mit 40, Ende 40 wahrscheinlich etwa. Auch alleinstehender und einsamer Gestalten. Und ich erinnerte mich 1997, als Jackie Brown erschien, zwar an den Schauspieler, erinnerte mich an das Gesicht, wusste aber nicht, wer er ist und hatte zwar das Schwarze Loch gesehen, 1980, glaube ich, 81, 79. im Kino, aber auch da in Deutschland dann, glaube ich, 1980.
Ja, da
das weiß ich nicht mehr genau.
Da war der Actionheld, ne? Er hatte da
als Kind gesehen.
Ja, also er war da natürlich mehr in so einem Disney-Vehikel, der Kapitän, der so eine Truppe von Robotern und Menschen angeführt hat, so ein bisschen ein austauschbarer Typ. Danach hat er dann noch mal in Delta Force gespielt, diesen Chuck Norris Action-Vehikel, den palästinensischen Terroristen.
Das muss 1985 oder 86 gewesen sein.
Ja, die Reagan-Jahre und Komödie, das hat er noch gemacht. Aber ich fand ihn in Breaking Bad halt so gut, gerade weil er diesen Disappearer-Typen gespielt hat, der Leuten hilft, unterzutauchen, zu verschwinden und die sozusagen wegschmuggelt und gleichzeitig aber auch gezeigt hat, wie wichtig, also er hilft den Menschen, aber ihm ist das Geschäft wichtig. Ich werde diese Szene nie vergessen, als Walter White ihn dafür bezahlen musste, nachdem Robert Forster ihn schon in einer Hütte untergebracht hat, ihn bezahlen musste, mit ihm wenigstens noch eine halbe Stunde Karten zu spielen.
Ja. Ja, man spielte meistens. Hier ist er ja, ich glaube, Ed heißt er, Ed, der Staubsaugerverkäufer im Staubsaugergeschäft. Das ist eine etwas forciert, auch Tarantino-eske oder Coen-eske, fast doch eher Coen-esk. Wie, ich bin immer unsicher bei dem Namen, die Gestalt aus Breaking Bad, die hier jetzt einziger Protagonist geworden ist und dessen Geschichte zum Teil weitererzählt wird in El Camino und zum Teil gibt es Rückblenden, die etwas erzählen, was vorher passiert ist. Damit werden Lücken in der Serie gefüllt. Jedenfalls geht er in das Staubsaugergeschäft von Ed, dem er viel Geld schuldet, richtig?
Ja, er muss ihm erstmal Geld bieten. Also er weiß, dass Ed eine bestimmte Summe verlangt, 25.000 Dollar.
Für die Flucht nach Alaska.
Genau, für die Flucht nach Alaska.
Weil Jesse fliehen muss.
Was natürlich auch Quatsch ist, Flucht nach Alaska. Also, Entschuldigung, das wird so vorweggreifen, aber er ist ja in Alaska, was amerikanisches Staatsgebiet ist, auch überhaupt nicht sicher. Es hätte Kanada sein müssen oder sonst was, wo es um Auslieferungsangelegenheiten geht, aber nicht um einen Bundesstaat, der meinetwegen sehr weit nordwestlich ist, aber letzten Endes vom FBI immer noch erreicht werden kann.
Ja, also Es gibt Lücken in der Logik dieser Erzählung, die aber möglicherweise auch in Breaking Bad überhaupt angelegt sind oder die nicht entscheidend sind für dieses Narrativ.
Ich muss dazu sagen, Arne hat das Narrativ gerade in Anführungszeichen gesetzt, weil wir machen öfter mal Witze über dieses Wort, was ja irgendwie eines der meistbenutzten Journalistenfloskeln des Jahres 2018 und 2019 geworden ist.
Früher sagte man Geschichte, manchmal sagte man Plot, manchmal sagte man Handlung und dergleichen. Handelt von. So. Und die Erzählung ist noch immer, das serielle Erzählen gibt es seit einigen Jahren, ist auch sehr populär geworden an Universitäten und als Disziplin eingeführt. Diese Erzählung ist, du hast geschrieben in deiner Besprechung, es ist wie bei einem Computerspiel, sind die verschiedenen Ebenen eines Computerspiels, eines Adventure Games, wie man früher sagte, also Herausforderungen, Challenges sozusagen, die hier zu bestehen sind.
Man muss sich Gadgets beschaffen, Waffen, das Auto, die Pistole und so
also
weiter.
Also sehr einfache Gegenstände, die man im Eisenbahnladen bekommt, im Schießgewehrladen und eben im Staubsaugergeschäft. Er braucht Geld, er braucht Waffen, er braucht ein Auto, er braucht Mut und er muss Leute aus dem Weg räumen oder in Schach halten und vor ihnen fliehen. Also es ist Retten, Rennen, Flüchten, aber in einem meistens gemächlichen Tempo. Es wird dabei sehr viel geredet, es werden komplizierte Sachverhalte geklärt. Es ist meine Lieblingsfigur Todd, die hier wieder erscheint. Es wird auch erzählt, wie das war mit Todd. Und Todd kommt jetzt auch wieder vor. Es geht sehr langatmig und auch Cohen-esk um die Beseitigung einer Putzfrau. Es wird in Todds Wohnung bietet er Jesse eine Dosenbohnen an, fragt ihn, ob er Hunger habe, wärmt dann diese Bohnen auf.
Aber das ist doch auch sehr umständlich, wie du auch gesagt hast, erzählt. Also es wird sozusagen diese Bohnengeschichte und die Entsorgung der Haushälterin wird ja letzten Endes nur gezeigt, um Jesse nebenbei zu offenbaren, dass in Todds Wohnung sehr viel Geld lagert, Bares, was er für seine Flucht gebrauchen kann. Das hätte man doch auch anders erzählerisch lösen können. Man hätte doch nicht irgendwie diese Cohen-eske, man wickelt die alte, dicke Frau in den Teppich und schmeißt sie dann aus dem Fenster rein, Geschichte nehmen können. Ja. Man hätte doch einfach auch diesen Wink, dass dort das Geld lagert, das Jesse benötigt, auch anders verbauen können.
Ja, und die Erzählweise ist aber sozusagen Tarantino-esque, als man dann in der umständlichen Erzählweise Todds begreift, indem er erklärt, warum er die Putz Frau töten musste, die er so gern mochte und die auch so ehrlich war. Sie hat die vielen Geldscheine, die wohl 200.000 Dollar oder wie viel er versteckt hatte, ausgerechnet einem amerikanischen Wörterbuch, in alten Wörterbüchern gefunden, in einem Lexikon, ausgehöhlt. Das ist natürlich die Ironie. Die Mexikanerin sprach nahezu kein Wort Englisch. Und fand aber in diesen ausgehöhlten Wörterbüchern das Geld und das durfte sie nicht wissen. Sie wollte es nicht nehmen, aber Todd hatte gemerkt, dass sie wusste um den Verbleib des Geldes und deshalb musste er sie umbringen. Und
aber ist es nicht Arne, ganz kurz, ist es nicht komisch, dass das alles so viel Rolle spielt? In einem Film, der, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch schlecht vorbereitet, bevor der Film lief. Ich weiß nicht, welche Informationen vorausgesickert sind, aber ich hatte gehofft oder war davon ausgegangen, dass der Film die Geschichte eines Jesse erzählt, die Jahre später ansetzt. Ob er nochmal zurückkehren muss, ob er Probleme hat, ob ihn Albträume plagen, aber dass da nochmal die Flucht gezeigt wird, von der doch eigentlich klar ist, er hätte nur das Gaspedal durchdrücken müssen, wie nach dem Ende von Breaking Bad. Das ist doch eigentlich der falsche Ansatz. Das will man doch nicht mehr wissen. Man weiß ja sowieso, dass er es geschafft hat.
Es ist sozusagen eine verzögerte Flucht, ein verzögerter Ausbruch. Es ist nicht das, was man erwartet. Er braust in die Freiheit, er nimmt sein Herz in die Hand. Er stürzt in ein neues Leben, fährt durch nach Alaska, sondern hier wird gezeigt, er hat noch Rechnungen zu begleichen. Er trifft alte Weggefährten, die ihn zum Teil bewundern. Ne? Zwei der Gauner helfen ihm. Und ich glaube, der Film macht das, weil er sich erstens weidet an dieser langsamen Inszenierung von Absurditäten, die Putzfrau, das Staubsaugergeschäft, die lakonischen Dialoge, die sozusagen in einer Gaunersprache, in einer schlichten Gaunersprache, so zwischen Hip-Hop und Kleinganove.
Crystal Meth Idiotie.
Ja, genau, auch so ein bisschen so verpeilter Drogen-Slang geführt werden. Pillow-Ted
auf Drogen.
Ja. Und das andere, worum es dem Film sichtbar geht, ist die Inszenierung von so duellartigen Momenten und rätselhaften Begegnungen, wo nicht so klar ist, wird jetzt geschossen, ist das gefährlich, welche Gefahr droht unserem Helden jetzt? Ne? Diese Typen aus der Vergangenheit oder diese beiden sind gar keine Polizisten und er gerät immer wieder in Gefahren. Insofern hast du recht mit diesem Adventure Game. Oder man könnte auch sagen, mutwillig wird er immer wieder in Gefahren und in groteske Situationen gebracht, die als Mehrwert dann diese absurd komischen Dialoge haben sollen, die aber auch sehr gebremst sind. Also man lacht nicht wie in den Filmen der Coen-Brüder jäh auf, darauf legt der Film es vielleicht an, sondern man hat immer den Eindruck, Witz, komm raus, jetzt muss doch dieser Moment kommen, in dem man denkt, ach, wie ist das absurd, komisch und bizarr und
grotesk. Und es werden der Rätsel gestellt, Rätsel gelöst, um die man sich nie geschert hatte. Also es gab viele, die sich nach Ende von Breaking Bad 2013 ja gefragt haben, okay, was macht dieser Typ jetzt? Er ist total abgefuckt, er hat kein Geld, er hat keine Klamotten, er stinkt, wie sieht er jetzt aus? Er kommt aus der Gefangenschaft. Und man wollte natürlich wissen, wie es mit ihm weitergeht, aber die Implikationen, die sich ihm stellen, wenn man sowieso weiß, dass er schafft, weil jeder wusste doch, dass man nicht nach 6 Jahren einen Film dreht, um dann zu zeigen, dass er im letzten Moment erschossen wird. Jeder wusste, dass es nicht passieren wird. Das heißt, man wusste, dass er es schafft. Und warum die sich dann nicht getraut haben, ihm diese Biografie zu schreiben, in der ein 6 Jahre älterer Jesse gezeigt wird, der vielleicht irgendwie nochmal zurück muss nach Albuquerque oder der doch nochmal einen Kontakt aufnehmen muss zu dem Sohn seiner erschossenen Freundin oder sonst solche Geschichten, dass sie sich das nicht getraut haben und ihm so eine echte Zukunft verweigert haben, das ärgert mich einfach. Und dass man stattdessen nur, um diese Art Fanservice zu machen, bestimmte Figuren wiedergebracht hat, wie Mike Ehrmantraut am Anfang, den man gar nicht so verstanden hat, weil Jesse da schon so alt aussah wie jetzt, dass man hätte denken müssen, der sei gar nicht gestorben in Breaking Bad. Das war inszenatorisch, dramaturgisch schlecht gemacht, diese Exposition am Anfang und die Szene mit Walter White, die hatte natürlich ihren Charme, weil man halt Bryan Cranston wiedersehen wollte mit seinem Bart und der Glatze und so weiter und dieser lakonischen Art, die er im Gespräch zum Ausdruck bringt, aber es war letzten Endes auch nur eine Szene, die überhaupt keine Funktion hatte, außer Jesse erneut zu sagen, dass er immer der Schüler bleiben wird, Walter immer der Lehrer und Jesse einmal noch Yeah, Bitch sagen darf. Ja. Das war doch einfach total dumm.
Yeah, Bitch, ja.
Ja, nur um also, das einmal zu zeigen, dass er es einmal sagen darf, mussten die Zeit zurückdrehen mit ihm als Cappy-Träger und Walter White als Lehrer.
Also das sind auch sehr, sehr einfache, sozusagen kultische Elemente, die diese Serie ausmachen und einfache Sprachelemente.
Wie die Simpsons.
Ja, die, Das Allersimpelste, yeah, Bitch, was dauernd gesagt wird, oder Bro oder dergleichen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das in den USA auch wirkt oder ob das eine deutsche Eigenart ist.
Das ist so Erkan und Stefan-mäßig.
Das darauf, ja.
Sagt man so Alter sagen oder sowas.
Aber dass bei Breaking Bad auf so etwas reagiert wird, was ja etwas mutwillig und sehr absichtsvoll wirkt. Ich glaube, dass hier eigentlich gar nichts zu erzählen ist. Bei der Vorstellung, wie geht es ihm 6 Jahre später? Er ist im Retiro, er hat genügend Geld, er ist irgendwo in Alaska. Ja, was würde da erzählt? Er muss ja verfolgt werden, er muss ja in Kalamitäten geraten. Es muss ja erzählt werden, dass er seiner Vergangenheit nicht entkommen kann.
Ja, die Geschichte ist ja auch da. Die erzählen das M60-Maschinengewehr. Man sagt, er ist der Komplize von Walter White, der ihn wahrscheinlich getötet hat, mit dem Geld geflüchtet hat. Er ist der Komplize des größten Meth-Dealers, den die USA jemals hatte. Also die Story wäre ja eigentlich da, dieses Missverständnis, dass aus dem armen kleinen Gehilfen fälschlicherweise der größte Mörder gemacht wird, des größten Dealers. Das hätte man ja durchaus erzählen können. Ich wüsste jetzt auch nicht wie, aber das wäre halt die Herausforderung gewesen.
Ja, Also der Film bemüht sich ja darum zu zeigen, dass er sozusagen in seinen Kreisen oder in den geschlossenen, informierten Kreisen entweder ein sehr großer Held oder ein sehr großer Schurke ist und eine weithin überschätzte Figur, die ja sehr jämmerlich eigentlich in diesem Käfig gefangen gehalten wurde. Etwas, das hier in der Rückblende noch einmal gezeigt wird. Ne? Hier übrigens so, wie soll man sagen, generös, halb sadistisch von und auch ein bisschen fast homoerotisch von Todd dann aus diesem Kerker geholt und mit ihm eine Zigarette angeboten, eben weil er gebraucht wird, um erst, glaube ich, eine Kühlerhaube auf ein Auto zu einem Auto zu tragen und da zu applizieren und dann eben die Putzfrau zu beseitigen. Und da, das ist ein Film, der etwas erinnert an bei der Rolle des Todd, dachte ich auch an Philip Seymour Hoffman. Und in dem Film von Paul Thomas Anderson, sag schnell den Titel mit
Magnolia oder The Master.
Der spätere, The Master.
Den Aaron Hubbard, den Zentralogenfilm.
Da hatte ich den Eindruck, es könnte die Geschichte dieser beiden Männer erzählt werden, dieses merkwürdig etwas perverse Verhältnis von Fürsorge und aber auch untergründiger Bedrohung. In diesem Film hätte ich am liebsten gesehen.
Ah, okay.
Aber mir scheint die Figur des Jesse allgemein etwas überschätzt zu sein. Und auch Aaron Paul erkenne ich nicht als so charismatischen Schauspieler, was aber da wahrscheinlich daran liegt, dass ich nach drei Staffeln Breaking Bad nicht mehr gesehen hatte. Mhm. Also offenbar, je länger man es gesehen hat, desto mehr wird man diesen Jesse Pinkman, diese Figur als eine Art Anti-Held oder Sympathieträger begreifen.
Er war ja derjenige von den beiden, also Walter war ja eine Figur, die fast so fantastisch war, um wahr zu sein. Also das Kunststück, das Breaking Bad immer gezeigt hat, war ja, dass tatsächlich ein krebskranker Lehrer, der eigentlich eine Null gewesen ist, es tatsächlich glaubhaft geschafft hat, zu diesem Mega-Dealer zu werden. Das ist ja im Grunde schon von Anfang an fast eine Geschichte für eine Comedy gewesen, die Bryan Cranston aber trotzdem gut so tarieren konnte. Und trotzdem konnte sich keiner mit Walter White identifizieren, weil diese biografische Entwicklung einfach fast zu unmöglich ist, um wahr zu sein. Und deswegen war Jesse natürlich derjenige, der das alles als Beobachter mitgemacht hat, der als Null damit hineingezogen wurde, in der Lage war, mitzuspielen, damit nicht wirklich zu gestalten. Wahrscheinlich derjenige, mit dem die meisten sich identifizieren sollten. Er war aber natürlich immer nur ganz, ganz klar die Nummer zwei. Das ist ja auch das Problem, das gezeigt wird, wenn er an seine eigene Vergangenheit denkt. Er überreicht ja am Ende Robert Forster nochmal so einen Brief. Wenn man da nicht auf die Pause-Taste drückt, dann weiß man gar nicht, was das für ein Brief ist, an wen der ist. Der ist gerichtet an den Sohn seiner Ex-Freundin, für deren Tod er sich verantwortlich fühlt. Sie wird von Todd Almquist getötet. Und damit soll nochmal gezeigt werden, dass er das Geld, das er gestohlen hat, nicht benutzt, um sich damit ein schönes Haus in Alaska zu kaufen, sondern es wahrscheinlich irgendwie in die Bildung des kleinen Kindes zu investieren. Aber da gibt's einige Sachen, die in diesem Zusammenhang krumm gelaufen sind. Er träumt sich am Ende ja diese Autofahrt mit dieser Frau, gespielt von Kristen Ritter. Da musste ich auch noch mal kurz nachgucken. Ich glaube, das war Staffel 2 oder so. Sie stirbt. Ja. Sie haben beide einen Drogenrausch. Sie erstickt, glaube ich, an ihrem Erbrochenen oder sowas. Und Walter White verhindert es, sie aufzuwecken. Ich verstehe nicht, warum sie als seine Traumfrau noch mal ins Spiel gebracht hätten. Sie hätten natürlich die Mutter des Sohnes nehmen müssen, deren Name ich leider jetzt nicht weiß. Also tut mir leid, falls es jetzt irgendwie gerade so Namensalat wird oder Bedeutungssalat, aber es ist die falsche Frau, die da im Auto sitzt. Die hätten die umgebrachte Mutter des Sohnes nehmen müssen, dem er den Brief zukommen lassen will.
Ja, und warum wird es aber nicht gemacht? Warum ist es
die andere Frau? Sie die nicht bekommen? Oder sie wollten wahrscheinlich
warum den Rundenbogen zu
Staffel 1 und 2. Sie wollen wahrscheinlich alle Staffeln nochmal berücksichtigen. Das wäre einfach nicht nötig gewesen.
Es könnte ein Geheimnis sein. Eine Schludrigkeit kann man nicht unterstellen. Es nicht anzunehmen. Sondern es ist die Absicht anzunehmen. Aber vielleicht eine gewisse Inkonsequenz. Ne? Bei so einer Szene haben sie sich vorgestellt, diese Schauspielerin ist da, die gibt es. Die sieht auch noch so aus wie vor 6 Jahren, die können wir in, oder vor 8 Jahren. Und wenn du sagst, zweite Staffel, dann ist es wahrscheinlich vielleicht 8 oder 9 Jahre her. Und die kann man gut in so ein Auto setzen und dann so eine Traum- oder Erinnerungssequenz zeigen, nostalgisch, was aus ihm hätte werden können, wie er sich sein Leben vorgestellt hat. Bei der anderen Frau, mit der es so tragisch endete, und offenbar ist ja das Kind daraus, sein Kind.
Nee, das ist sein Kind, also ihr, er fühlt sich als Stiefvater, das ist ihr Kind aus der ersten Beziehung.
Sein Mündel, das ist natürlich eine sogar noch traurigere Geschichte, oder da ist noch das Kind drin. Bei der anderen Frau gibt es das Kind nicht, sondern eben diese Illusion oder der Weg, den er nicht gefahren ist oder den er dann nicht mehr fahren konnte. Du sagst ja, dass die Frau dann erstickt ist.
Ja, und findest du es nicht auch komisch, dass eine der populärsten Figuren, die theoretisch zur Verfügung gestanden hätten, gar nicht dabei war, nämlich Saul Goodman? Das ist doch schon, also da fragt man sich, ob die das vielleicht nicht gemacht haben, weil sie seinen Ruf nicht durch die Better Call Saul Serie irgendwie, weil sie den Ruf der Serie vielleicht nicht gefährden wollten, weil sie Angst hatten, dass eine Verzwickung dieser beiden Serien sich schlecht auswirken könnte auf Better Call Saul. Ja. Dass Odenkirk nicht dabei war, ist doch auch komisch.
Ja, es ist auch kalkuliert, oder es ist sozusagen, das denke ich schon, es ist um Better Call Saul zu schützen. Wahrscheinlich hätten sie Odenkirk auch nicht bekommen, oder Odenkirk hätte nicht mitgespielt, oder es ist Odenkirk vertraglich untersagt. Es wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen.
Ja,
aber
es ist ja beides Netflix. Also es hätte wahrscheinlich schon, weiß ich nicht.
Ja, um die Serie zu schützen, die andere Serie. Und Odenkirk selbst, der sich ja auch geäußert hatte im Vorfeld, er habe gehört von einem Film, der El Camino heißen solle. Er habe gehört, dass die Dreharbeiten begonnen haben könnten. Man habe ihm eine Nachricht gegeben. Und das ist aber alles so spielerisch, dass man merkt, Odenkirk hat vermutlich gar kein Interesse daran gehabt, in so einer kleinen Rolle da zu erscheinen. Das wäre ja eigentlich auch nur ein Witz gewesen. Das wäre eine Szene gewesen, in der Odenkirk nochmal vorgekommen. Ja. Und der gesamte Film ist ein Nachklapp, ein Appendix, ein langgezogener, etwas zäher Witz, der noch einmal die Atmosphäre, der noch einmal die Orte, der noch einmal liebgewonnene Figuren, aber eben auch nicht alle zeigt. Und der nicht
wie Episode 17, 18 der fünften Staffel hätte es sein können. Epilog.
Ein Epilog, so etwas, ich denke immer an John Updike, der die Rabbit-Romane abgeschlossen hatte und der dann noch geschrieben hat, Rabbit, ein Nachtrag, glaube ich. Jahre später, Rabbit, die Hauptfigur der Romane, lebte nicht mehr, aber es gab noch die Verwandten. Und dann wird die Geschichte der Verwandten erzählt. Hier lebt immerhin noch die zweite, die Sidekick-Gestalt, wird zur Hauptfigur gemacht, ist aber nicht faszinierend genug und es gibt nicht mehr genügend zu erzählen, denn es kreiste alles um das Methamphetamin.
Aber das ist doch so irre, gerade wenn du dir noch einmal Bob Odenkirk nimmst in Better Call Saul. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei der Better Call Saul Serie, aber so interessant Prequels auch versucht werden zu machen. Ich fand das Interessanteste an Better Call Saul eigentlich immer, es gab ab und zu so Schwarz-Weiß-Snippets, die sein jetziges Leben gezeigt haben, anonym als Imbisskoch in so einem Einkaufscenter. Das fand ich fast noch interessanter, als die Vorgeschichte zu zeigen. Und das ist das, was ich mir bei Jesse, was sie nicht hinbekommen haben, vielleicht gewünscht hätten, zu zeigen, in welcher permanenten Angst, so wie Saul unter neuem Namen, mit Schirmmütze ständig an dem Bratkochtopf immer abhängen muss, mit der Angst entdeckt zu werden, dass sie sowas sich nicht getraut zu haben, diesen Adrenalinschock und diese ständige Herzpumperei, das ist einfach echt bitter. Weil das ist auch das, was Better Call Saul gut macht. Und wenn sie die Serie letzten Endes nach Staffel 5 oder 6 beenden, dann hoffe ich ja zu sehen, was aus Saul Goodman geworden ist, der versteckt leben muss.
Ja, was ich bei Saul nicht so gern mag, und das ist auch mein Vorbehalt gegenüber El Camino, dass so das Skurrile gezeigt wird. Also es wird sehr absichtsvoll, spekulativ und mit großer Freude Skurriles gezeigt. Und das scheint mir Wes Anderson, Coen-Brüder, Tarantino, das scheint mir so ein Zug im amerikanischen Kino, auch in den amerikanischen Serien.
Übrigens eineige auch Goliath. Eineige Zwillinge. Wenn du eineige Zwillinge siehst, Erwachsene, wie bei Better Call Saul in der ersten Episode, die man nicht richtig einschätzen kann, die beide Quatsch machen oder so. Ich sag eineige Zwillinge, dann weißt du, dann geht's ins Skurrile.
Ja, und das kommt von David Lynch her. Mhm. David Lynch hat eigentlich alles erfunden seit Eraserhead. Also es gibt ja nichts, was man bei Lynch nicht findet. Es geht auch nahezu jede Serie dieser Art auf David Lynch Fantasie.
Deswegen zurück. War ja bei Straight Story von David Lynch auch gerade das Skurrile fast ein Störfaktor. Da hast du ja auch diese Farmers-Leute gehabt, die so skurril waren. Ich glaube, da ging es auch um eineige Zwillinge in Latzhosen, also so ein bisschen so die retardierten Leute. Ja, und da hattest du auch so Gestalten. Ja, es war ein Selbstzitat. Ja. Und der Film ist von 99 von Lynch. Mhm. Ist ein guter Film, aber man hätte halt irgendwie sich gewünscht, dass die Skurrilitäten der Geschichte nicht so ausgearbeitet worden wären. Weil da hatte man nämlich schon den Coen-Fargo im Kopf eigentlich.
Ja. Der Film Straight Story ist da am besten, wenn er tatsächlich vollkommen lakonisch ist.
Ja.
Die Erzählung des Mädchens, das glaube ich schwanger ist und von zu Hause wegläuft und das dem alten Mann mit seinem Rasenmäher begegnet, mit ihm am Feuer. Mit den Stöckern. Ja, ja. Mit ihm dann am Feuer sitzt und sie übernachten dann in der Natur und dann am nächsten Morgen fährt er weiter, das Mädchen ist dann schon weg. Das zweite ist ein Weltkriegsveteran, dem er in einer Kneipe begegnet und der eben seine Erlebnisse vom Krieg berichtet, sehr sentimental. Aber da, wo der Film nicht skurril sein will, sondern tatsächliche Menschen zeigt, auch das eine Ehepaar, das ihn bei sich zu Hause aufnimmt und sich auch gern mit ihm befreunden würde und ihn sympathisch findet und da ist er es, der dann aber am nächsten Tag wegfährt, sich bedankt und sagt, ich muss weiter, ich muss zu meinem Bruder, vielen Dankeschön für die Gastfreundschaft, aber ich kann nicht bleiben. Aber nun, wir sind abgeschweift zu David Lynch. Es ist natürlich so, eine Serie kann nicht so sein, dass das einfache Leben im mittleren Westen oder in Albuquerque, New Mexico gezeigt wird, sondern es braucht natürlich einen Movens. Ich dachte am Anfang, als ich die las von Breaking Bad, von einer Serie, die angekündigt wurde, als ein Mann, der erfährt, dass er todkrank ist und Geld braucht für seine Familie und daran denkt, was sein wird, wenn er denn bald nicht mehr lebt. Und so habe ich den Pilotfilm gesehen und merkte dann, dass etwas anderes erzählt wird. Und das wurde dann sehr lange erzählt.
Wobei,
von der Krankheit war nicht mehr viel die Rede.
Nee, er fängt theoretisch als Tragikomödie an. Also ich glaube, die erste Einstellung der ersten Folge beginnt ja irgendwie damit, dass er in Unterhosen durch die Wüste rennt, weil, glaube ich, entweder sein Meth-Bus oder sonst was verrückt gedreht hat.
Ja,
es
wird angedeutet, dass es sich zu etwas sehr Abstrusem und ganz und gar Surrealistischem entwickeln wird.
Ja, also allein die Tatsache, dass Walter White ja, glaube ich, auch der ehemalige Lehrer, der tatsächliche Lehrer des Schülers Jesse Pinkman ist und dann so ein Zweckduo entsteht, das zeigt ja auch so eine gewisse Art so eine Brüdergeschichte, die so tragikomisch ist. Und also erst, als er dann Synonym Heisenberg wird dem Drogendealer, geht das Ganze ja dann so in diese eher brutale, horrormäßige Richtung. Es passiert, glaube ich, erst ab der vierten Staffel, als klar wird, dass er es in Kauf genommen hätte, ein Kind zu vergiften, nur um sein Geld zu verdienen. Also diese Krebserkrankung und die Tatsache, dass er seine Familie ernähren muss, rückt tatsächlich gegenüber diesem Machtanspruch irgendwann wirklich in den Hintergrund.
Ja, denn es hätte nur für 8 Folgen gereicht.
Ja.
Und es wäre, eine mild, tragikomisch, sentimentale, auch etwas absurde Geschichte geworden. Aber immer wäre man daran gemahnt worden, dass Walter White nicht mehr lange leben wird. Und ich glaubte, es sei die Zeichnung eines ruhigen, sozusagen mittelständischen, spießbürgerlichen Alltags, das eben auch Coen-Brüderartig wie lebt man in Albuquerque, New Mexico als einfacher Lehrer und mit Barbecue am Wochenende und dergleichen, all diese Genrebilder. Und dann kommt die Krebskrankheit bei einem vielleicht 55-jährigen Mann, der zwar keine Freude an der Schule hatte, der jetzt aber erkennt, was er gehabt hat bei der Familie, ne? Keine große Liebe empfunden bei der Frau, bei den Kindern nicht. Und jetzt ist er aber unentbehrlich und alle weinen um ihn. So. Und das hätte vielleicht für 8 oder 10 Episoden gereicht. Und so wendet sich der Film aber natürlich in etwas anderes, nämlich in diese Drogen-Horror-Farce, diesen absurden Drogen-Slapstick, der so vielen Menschen, und ich behaupte Männern, so gut gefallen hat.
Stimmt.
Und bei El Camino hat die Farben, hat noch die Atmosphäre, hat die Gestalten, aber hat nicht mehr viel zu erzählen. Und das wird mühsam auf 2 Stunden gestreckt.
Jesse fährt und fährt und fährt.
Ja, das kann man auch sagen. Und man ist dann auch nicht traurig, dass er endlich mit dem El Camino dann wegfährt. Ne? Stimmt. Und in eine ungewisse Zukunft und die Frage, die du oder was du geschrieben hast, man erfährt so vieles, was man gar nicht wissen musste oder was man nicht ja, wissen wollte.
Genau, welche Schalter er da umlegen musste, wen er aus dem Weg räumen musste, wo das Geld herkommt, wäre eigentlich alles gar nicht nötig gewesen. Aber nun ist ja die Geschichte wahrscheinlich auch zu Ende erzählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt nochmal 6 Jahre später mit Aaron Paul macht. Man muss zu Aaron Paul sagen, dass ihm nach Breaking Bad der Durchbruch ein bisschen verwehrt geblieben ist. Er hat eigentlich keine bedeutenden Rollen mehr gespielt. Gut, dass Bryan Cranston auch nicht. Aber Bryan Cranston musste auch nie wirklich sich erst eine Reputation aufbauen. Man kannte ihn ja schon von Malcolm mittendrin und anderen Serien. Nun ja, nun haben wir es beide gesehen und unser Urteil gefällt.
Na, es ist bei Netflix also ohne weiteres zu sehen, kann man behaupten.
Irgendwann kommen die Zahlen, 100 Millionen Streamings wahrscheinlich.
Genau, es sind keine Umstände.
Das neue Bird Box.
Es muss nicht ins Kino gegangen werden. Das hätten ja übrigens viele Leute gemacht, zweifellos. Aber zu Hause schaut man es so nebenbei. Mir wurde es dann so langweilig, dass ich tatsächlich auch eine Dose Bohnen wie Todd geöffnet habe und zwischendurch etwas gegessen habe. Da ist der Film nur zur Hälfte gerade vorbei. Ja, bis zur nächsten Woche.
Ja, bis zur nächsten Folge.
Wie gesagt, sag noch einmal bitte, wo man die Filmkontrolle abonnieren kann.
Auf jeden Fall.
Das verstehe ich nie so richtig.
Ja. Ja, die freiwillige Filmkontrolle kriegt ihr am besten über Spotify und über iTunes und über Deezer und natürlich auch in dem Media Player, der sich auf der Artikelseite auf unserer Homepage rollingstone.de befindet. Schreibt uns gerne weiter Mails mit Vorschlägen und Kommentaren, welche Filme wir nächst berücksichtigen sollen. Nächste Folge wird eine Überraschung. Wir wissen nämlich beide selber noch nicht, was wir machen, aber umso mehr ein Grund einzuschalten.
Ja, ja. Wir suchen dann eine Serie aus oder einen Film, über den wir sprechen sollen.
Genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss.